Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Zaleski. Wir haben heute mal für euch einen etwas anderen Vortrag. Es ist ein Vortrag über Taylor Swift, gehalten von einem Swiftie für Swifties, aber ich kann euch sagen, der Vortrag ist auch für Nicht-Swifties ausgesprochen interessant. Es geht darum, wie Taylor Swifts Musik immer wieder in Frage gestellt wird.
Ich nenne es Taylor Swift und das vergiftete Lob. FAZ, SZ und so, eigentlich waren sich einig. Als Folklore erschien, dieses Album ist ein Meisterwerk. Dieses Album hat dafür gesorgt, dass das seriöse Feuilleton Taylor Swift ernst nahm und dass jetzt auch tatsächlich Männer sagen können, in Anführungsstrichen, ironisch so ein bisschen übertrieben, sie hören Taylor Swift. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, das Album davor, Lover, war natürlich viel besser. Aber das hatte ein pinkes Cover und es war Popmusik.
Und Popmusik ist eben nach wie vor für viele keine seriöse Kunst. Warum das falsch ist und wie Taylor Swift sich gegen Vorurteile und falsche Beschuldigungen wehrt, darum geht es jetzt bei uns im Hörsaal. Unser Redner ist Jörn Glasenapp. Er ist Professor für Literatur und Medien an der Universität Bamberg. Und er ist, wie er gleich zu Anfang des Vortrags sagt, selbst bekennender Swiftie. In seinem Vortrag arbeitet er heraus, wie die Kritik an Taylor Swift bestimmten Mustern folgt. Oft ist diese Kritik vorurteilsbeladen, frauenfeindlich, herablassend oder schlicht und einfach falsch. Zum Beispiel, wenn alternde Rockstars behaupten, Taylor Swift schreibe ihre Songs nicht selbst oder singe gar nicht live. Jörn Glasenapps Vortrag hat den Titel Taylor Swift und die alten weißen Männer. Er hat ihn am 2. Juli 2024 gehalten an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder.
Ich freue mich außerordentlich, hier sprechen zu dürfen. Über diese Einladung freue ich mich sehr. Und in der Tat, es wird heute nicht strikt wissenschaftlich zugehen. Es ist so, ich glaube, das Thema legt das auch so ein bisschen nahe. Natürlich kann man über Taylor Swift auch sehr streng wissenschaftlich arbeiten. Das könnte ich machen, hätte da aber nicht so viel Spaß. Dieser Vortrag wird dezidiert auch so ein bisschen Swiftie-Wissen voraussetzen. Ich bekenne mich, ich bin Swiftie und um gleich mal das Neidbarometer hoch zu haben. Ich habe die Eras Tour bereits dreimal habe ich sie gesehen, unter anderem Las Vegas, Nashville und Lissabon und werde sie noch dreimal sehen. Also deswegen, um erstmal klar zu machen, wer hier vor Ihnen steht. Also ich bin wirklich überzeugter Swiftie. Ich schätze Taylor Swift außerordentlich als wirklich ganz große Künstlerin unserer Zeit und das möchte ich auch hier vermitteln und werde das vermitteln. Der Vortrag wird sicherlich ein wenig unterhaltsam, ein bisschen polemisch und vielleicht deutet sich das auch schon an. Ich habe mir dieses Thema ausgewählt, weil ich denke, dass ich da den einen oder anderen ganz interessanten Aspekt hervorheben kann bei der Diskussion um Taylor Swift. Und wahrscheinlich werden Sie, wenn Sie die Diskussion um Taylor Swift ein wenig verfolgt haben und Kritiken gelesen haben und vielleicht auch auf Social Media unterwegs sind, dann werden Sie das eine oder andere sicherlich mitbekommen haben. Und ich werde so ein bisschen Muster herausarbeiten, wie über Taylor Swift geredet wird. Es geht hier also sehr stark auch darum, ja, wie alte weiße Männer, eigentlich alle so etwa so alt wie ich, dass die alle so unsympathisch geworden sind, das sage ich jetzt an dieser Stelle schon, das irritiert natürlich, aber wie eben alte weiße Männer über Taylor Swift reden, das ist ja durchaus bekannt, dass über Taylor Swift häufig misogyn geredet wird und Positionen da bezogen werden, die diesbezüglich wirklich ein bisschen problematisch sind. Ich werde so einige vorstellen und werde daraus dann das eine oder andere ableiten. Ich möchte es so gestalten, dass wir sehr früh schon in Dialog kommen und diese Vorlesung wird also nicht darauf abstellen, dass man sagt, ich präsentiere erst alles und werde dann am Ende auf 3-4 Fragen von Ihnen antworten oder versuchen darauf zu antworten, sondern es geht mir darum, dass wir schon währenddessen, während der Vorlesung oder dieses Vortrags in die Diskussion kommen. Eine Sache, das ist der Raumtechnik geschuldet, ich möchte Ihnen durchaus im Vergleich, im polemischen Vergleich kann ich jetzt schon sagen, Songs präsentieren, Und leider geht es hier nicht so, das Ganze sehr laut einzustellen. Ich würde Ihnen das eigentlich sehr laut und kraftvoll präsentieren. Das wird hier leider nicht möglich sein, aber es wird hoffentlich ausreichen und es wird auch durchaus Taylor Swift gespielt und die Songs kennen Sie ja sowieso alle. Aber die anderen werden Sie wahrscheinlich nicht so kennen und da wäre es schon schön, wenn es laut ist. Also da bitte ich Sie einfach genau hinzuhören und vielleicht diesbezüglich dann ganz ruhig zu sein. Also die alten weißen Männer, fangen wir damit einfach an und Sie wissen, dieser Begriff ist ja doch ziemlich stark diskutiert und einige Publikationen sind erschienen kürzlich und sicherlich Sophie Passmann mit Alte weiße Männer, so ein Bestseller, der auch durchaus lesenswert ist, hat zumindest auf dem Buchmarkt da relativ für Furore gesorgt. Norbert Bolz, ein Medienwissenschaftler, der glaube ich jetzt eher das ist, was man so als alten weißen Mann bezeichnen würde wahrscheinlich. Er würde das gar nicht so negativ aufnehmen, hat auch ein Buch darüber geschrieben, wo er in gewisser Weise den alten weißen Mann und das, was er damit verbindet, verteidigt und weitere Publikationen. Ich gehe da gar nicht darauf ein, was das im Einzelnen in den Publikationen ja darüber diskutiert wird und herausgestellt wird, aber mir geht es darum, dass wir von so einer vielleicht Arbeitsdefinition ausgehen, dass der alte weiße Mann irgendwie, das ist so die Definition, die wahrscheinlich auch so die übliche ist, will nicht wahrhaben, dass er etwa gegenüber Frauen Privilegien besitzt. Das ist sicher so ein oder genießt, muss man wahrscheinlich eher sagen. Er glaubt, seine Position ausschließlich aus eigener Kraft erreicht zu haben und er belächelt den gesellschaftlichen Wandel. Und da geht es mir natürlich darum, dass wir das Ganze so ein bisschen in der Pop- und Rockmusik anschauen. Und da muss man dann wahrscheinlich sagen, der alte weiße Mann der Rock- und Popmusik weiß insgeheim, dass seine beste Zeit vorbei ist. Das, glaube ich, ist ganz elementar und kompensiert dies unter anderem mit Misogynie. Das ist eine ganz banale, aber wahrscheinlich nicht von der Hand zu weisende These und die schauen wir uns so ein bisschen genauer an. Sie merken schon, es wird hier eher locker, flockig, unterhaltsam und polemisch. Wir fangen also mit dem ersten alten weißen Mann an und ich beschreibe ihn als der Lügner oder der zumindest Vorurteilsbeladene, der trotz völliger Unkenntnis meint, noch dazu völlig falsche Behauptungen in die Welt setzen zu dürfen und von Jack Antonoff deswegen mit Donald Trump verglichen wird. Sie wissen alle, von wem die Rede ist, und zwar von Damon Albarn. Kennt irgendjemand Damon Albarn? Damon Albarn, wie viele Leute kennen Damon Albarn? Ja, das ist interessant. Also ich würde sagen, ein Zehntel. Kann irgendjemand sagen, genau, Blur, ne, die Band. Ja, Gorillaz, genau, das war auch noch so ein Projekt, was immer noch letztes Jahr eigentlich oder vorletztes Jahr ein ganz schönes Album gemacht. Also sicherlich Damon Albarn so ein Protagonist des Britpop der 90er Jahre. Und Blur ist sicherlich die Band gewesen, die insbesondere in der Auseinandersetzung mit Oasis Britpop am zentralsten repräsentierte. Er ist immer noch durchaus mit den Gorillaz am Werk, bringt hier und da noch Alben heraus, Soloalben heraus und ist gewissen talentierter Musiker. Aber wahrscheinlich die ganz große Zeit von Damon Albarn ist sicherlich abgelaufen. Blur haben kürzlich im Wembley-Stadion gespielt, durchaus. Also in England durchaus noch eine Größe, aber international wahrscheinlich nicht mehr ganz so. Damon Albarn 2022 wurde von der Los Angeles Times interviewt. Und da ging es um Songwriter und Songwriterkunst und so weiter. Und er wurde auch gefragt, ob es noch gute Songwriter gäbe und so weiter. Und er hat eher so eine pessimistische Sicht auf das Handwerk des Songwriting und wurde dann eben gefragt zu Taylor Swift. She may not be to your taste, but Taylor Swift is an excellent songwriter. Und dann er, she doesn't write her own songs. Er wird dann sofort angeschossen. Of course she does. Co-write some of them. Und dann sagt er, that doesn't count. Co-writing doesn't count. Das ist natürlich 2022 schon ganz schön unverschämt. Denn wir wissen natürlich alle, dass Taylor Swift selbstverständlich ihre Songs selber schreibt oder co-schreibt. Und das Album Speak Now, ihr drittes Album, hat sie aus Ärger darüber, dass ihr immer wieder gesagt wurde, schreibst du denn die Songs selber? Du schreibst doch die Songs nicht selber, oder? Ich füge gleich an, du bist normschön und jung, du schreibst doch deine Songs nicht selber. Das hat sie so genervt, dass sie 2010 das Album Speak Now, ihr drittes Album bis dahin auch, das beste Album von ihr, ganz alleine, ganz bewusst, mit niemandem schrieb. Mit anderen Worten, sie schreibt ihre Songs selber. Wie kommt nun Damon Albarn darauf, einfach das so zu behaupten? Wahrscheinlich sind die Vorurteile, ich habe es schon angedeutet, gegen normschöne junge Sängerinnen dann doch so gelagert, dass man einfach eine Frage stellt, die der junge Bruce Springsteen nie gefragt wurde. Nämlich, schreibst du deine Songs selber? Überlegen Sie mal, ganz einfacher Fall, natürlich Taylor Swift, ein Muster bei ihr. Taylor Swift gerät häufiger mal mit Männern aneinander. Reagiert sie sehr schön natürlich. An Damon Albarn sofort geschrieben, I was such a big fan of yours until I saw this. I write all of my songs. Your hot take is completely false and so damaging. You don't have to like my songs, but it's really fucked up to try and discredit my writing. Wow. Und dann schiebt sie nach. Sie ist ja sehr, sehr smart. P.S. I wrote this tweet all by myself, in case you were wondering. Das ist ein sehr typischer Taylor Swift-Move. Na, sie lässt sich nichts gefallen, erst recht nicht von Männern. Und das ist ein Muster, was sehr, sehr früh bei ihr schon erkennbar ist. Spätestens seit in der Tat, ja, wahrscheinlich Mean von Speak Now. Aber darüber können wir noch an anderer Stelle reden. Damon Albarn ist natürlich klug genug, sofort zu reagieren. In kürzester Zeit. I totally agree with you. I had a conversation about songwriting, bla bla bla. Ich entschuldige mich, war nicht so gemeint, ich wurde falsch zitiert. Ja, Damon Albarn ist klug genug, sich mit den Swifties nicht anzulegen und Taylor Swift so anzuschießen. Also mit anderen Worten, die Entschuldigung kam sofort. Bisher ist er noch nicht in einem Song von ihr verewigt. Ganz interessant, das wollte ich Ihnen nicht vorenthalten, Jack Antonoff, Sie wissen, der Soulmate von Taylor Swift, der Produzent, mit dem sie seit 2013 sehr stark zusammenarbeitet, der hat sich dazu auch geäußert und der schießt dann mit scharfen Waffen und vergleicht Damon Albarn und dieses schnelle Raushauen von Statements ohne jede Kenntnis mit so einem trumpischen Ansatz. Mit anderen Worten, das ging relativ hoch her der Diskussion. Aber Sie haben hier schon ein Muster, glaube ich. Dass, wie gesagt, wahrscheinlich 2022 jemand sich hinstellt, immer noch einer normschönen jungen Frau zu unterstellen, die Songs nicht zu schreiben. Das, glaube ich, ist etwas Interessantes und natürlich Symptomatisches. Kommen wir jetzt zu einem etwas komplexeren Fall, der Verachtungsapodiktiker. Und da meine ich vielleicht den adonitischen Checker, der es halt raus hat. Und wir kommen gleich auf ihn, wer das ist. Aber ich möchte ganz kurz, wie ich auf ihn gekommen bin. Ich bin ja auch eitel und ich habe dieses Buch verfasst bei Reklam über Taylor Swift. Und ich hatte gehört, Jörn, im Rolling Stone wird eine positive Rezension über dein Buch erscheinen. Da war meine Eitelkeit natürlich sofort, war ich gecasht. Und habe mir sofort den Rolling Stone gekauft und nachgeguckt. Und dann war sie nicht drin. Wo war sie? Ich war ziemlich enttäuscht. Aber dann hatte ich mir den Rolling Stone gekauft. Ich tue das sonst nicht. Und las dann so ein bisschen. Und dann stieß ich auf einen Artikel, der noch viel besser, also ein grandioser Fund war. Und zwar dieser Pferde auf der Wiese von einem Menschen, ja, von einem Musiker, Jochen Distelmeier. Kennt den noch irgendjemand? Ja, Jochen Distelmeier? Das ist jetzt alle immer so verschämt. Oh, ich bin alt, ich kenne ihn. Ja, sehr schön. Jochen Distelmeier. Das war mal ein durchaus wichtiger Vertreter mit seiner Band Blumfeld, der Hamburger Schule, der sogenannten Hamburger Schule, wo die Sterne und Tokotronik, solche Bands dazugehörten. Tokotronik gibt es ja immer noch. Und Blumfeld war so, galt so als die intelligenteste Band. Diskurspop wurde es genannt. Und Distelmeier bringt immer noch Solo-Platten raus. Jetzt bin ich zynisch, unter Ausschluss der Öffentlichkeit weitgehend. Aber also mit anderen Worten, er macht noch Musik. Und er hat auch so Solo-Alben gemacht, wo er so ein bisschen sich am Country versucht. Also mit anderen Worten, so ein bisschen auslotet, was Country ist. Und dann spielt er so ein paar Coverversionen Country-Songs. Und der Rolling Stone meinte daraufhin, okay, Beyoncé hat ja gerade Texas Hold'em und 16 Carriages rausgebracht und Cowboy Carter war am Horizont schon erkennbar, das mit anderen Worten Beyoncé Country-Album, ne, was jetzt ja erschienen ist, grandios ist. Und da wurde Distelmeier gefragt, hier, schreib doch mal was darüber, was du davon hältst und so weiter. Und das ließ er sich nicht nehmen und er schrieb diesen Artikel, wie heißt er nochmal, Pferde auf der Wiese. Und ich schiebe voraus, Distelmeier ist von seiner Sprache, glaube ich, schon sehr angetan. Er versteht sich wahrscheinlich auch als jemand, der mit Sprache umgehen kann. Das ist wichtig, denn wir gucken uns gleich diesen Text an. Er hat sich nach der Karriere mit Blumfeld dann auch als Romancier versucht. Otis erschien und das war dann tatsächlich ein niederschmetterndes Erlebnis, glaube ich, für Jochen Distelmeier. Denn der Roman wurde wirklich regelrecht einhellig von der Presse zerfetzt. Es gab sogar einen Metadiskurs, sozusagen Texte, die darüber handelten, warum wird der neue Roman von Distelmeier so zerfetzt? Also verstehen Sie, also das war sehr eindrucksvoll zu lesen und ich glaube, seitdem hat sich Distelmeier nicht mehr als Autor bemüht, aber er ist, wie gesagt, ein Sprachkünstler. Und ich habe diesen Artikel gelesen, und ich bin regelrecht vom Stuhl gefallen. Ich bin wirklich Lars Dane und über Beyoncé. Und ich fand ihn so unsäglich, aber dabei so großartig, weil ich sofort wusste, dass ich diesen Text unter anderem in so einem Kontext oder in meiner Taylor Swift-Vorlesung werde verwenden können. Mit anderen Worten, es war ein Fund, den man sich wünscht, auch wenn man überhaupt nicht mit der Meinung mitgeht des Autors. Wir schauen uns mal an, was er hier tut. Also er, vielleicht ganz kurz, er schreibt über Beyoncé, die er fürchterlich findet. Und da zieht er vom Leder. Aber er nutzt auch gleich die Möglichkeit, wenn es schon um Beyoncé geht, dann ist Taylor Swift ja nah dran. Dann kann man ja nochmal Taylor Swift einen mitgeben. Wir schauen uns eine der besten Passagen an und dann gehen wir in den Dialog. Was ist da faul an dieser Passage oder problematisch? Ich kann es vorlesen. Nur Taylor Swift, deren kometenhafter Aufstieg zum wohl größten Pop-Missverständnis seit Elton John untrennbar mit Beyoncé verbunden ist, übertrifft sie, also Beyoncé, noch an talentloser Unverfrorenheit und unschönem Ehrgeiz. Alles an ihr. Swift wirkt schlecht gelogen und kalkuliert und verdankt sich, wie bei dem anderen Irrtum Harry Styles, einer scheinbar geheimen Absprache mit den Fans. Wir tun ergriffen und berührt von deinen schalen Gefühlsheucheleien und du belästigst uns bitte nicht mehr, nicht mit wirklicher, authentischer Emotionalität oder so etwas wie der Wahrheit. Sie merken, der findet seine Sprache gut. Also der legt Wert auf den wohlformulierten Satz. Was ist da problematisch? Oder einfach bemerkenswert, bedenkenswert? Warum wird Beyoncé und Taylor Swift immer zusammengedacht? Spätestens seit wann? Kanye West 2009, ist klar. Ne? Also mit anderen Worten, die werden immer sozusagen zusammengedacht und von Kanye West 2009 gegeneinander ausgespielt, aber das hat Beyoncé nicht mit sich machen lassen, etc. Also mit anderen Worten, das wird hier thematisiert, darauf geht Distelmeier später auch noch drauf ein. Kometenhafter Aufstieg? Was noch? Also, Sie haben gesagt, kometenhaft heißt für Sie, sie wird irgendwie so zufällig oder sowas. Die verglühen, ja? Erstmal, ja klar, die Verachtung, ne, das ist klar, geht gegen die Künstlerinnen. Und es geht gegen die Fans. Und das ist ganz typisch adornitisch. Ne? Also da werden beide Seiten, also lesen Sie mal die Jazz-Schriften von Adorno, da wird Ihnen schlecht, wie verächtlich der auf sozusagen Musikliebhaber von, oder LiebhaberInnen von populärer Musik blickt. Genau, kometenhaft, was verbinden wir noch mit kometenhaft? Man hat so das Gefühl, dass er noch niemals irgendwie mit den Swifties in Kontakt getreten ist, sei es auf Social Media oder sonst wo. Aber erstmal kometenhaft, was assoziieren wir auch noch? Ich meine, wir können den Duden befragen. im Duden nachgeguckt, kometenhaft, in Bezug auf die Schnelligkeit einer Entwicklung oder ähnliches, sich sehr schnell vollziehend. Mal die Swifties, wie ist das bei Taylor Swift? Kometenhaft? Fearless? 2008? 12 Millionen Mal verkauft? Spätestens 1989, 2014? 14 Millionen Mal verkauft? Was soll das? Das ist nicht so ein Aufstieg. Das war es nie. Das ist so ein Aufstieg. Aber dieser Aufstieg ist natürlich der Aufstieg der Kulturindustrie. Der zufällige, von mir aus der gemachte und der dann wieder so ist. Der Kulturindustrie-Polemik. Ja, aber dass Taylor Swift eigentlich ganz klassisch sich immer mehr vergrößert und jetzt durch die Eras-Tour noch einen weiteren Peak erhält, alles nicht drin, aber natürlich hochgradig polemisch. Ich werde sehr häufig gefragt, der Hype um Taylor Swift, selbst das nervt mich schon. Es gibt keinen Hype, Taylor Swift. Hype ist, auch da gucken wir, eine Welle oberflächlicher Begeisterung. Welle? Welle? Taylor Swift? Ist schon eine ganz schön langgezogene Welle, oder? 18 Jahre Welle. Na, also, aber spätestens seit 1989. Na, spätestens seit 2014 ein mega, mega Weltstar. Spätestens. Na, und dann auch in Deutschland. Wir waren ja ein bisschen später. Aber gehen wir mal noch mal weiter. Jetzt denken Sie mal so ein bisschen, jetzt unterstellen wir ihm einfach mal Misogynie. Ich glaube, wir müssen es ihm nicht unterstellen. Wo ist das Misogyn? Und nicht nur Misogyn. Aber bitteschön, als Frau, ehrgeizig zu sein, ist unschön. Merken Sie sich das von Jochen Distelmeier. Da gewinnen Sie auch keine Wahlkämpfe. Siehe Hillary Clinton gegen Donald Trump. Die war zu ehrgeizig. Das war ein Hauptargument. Frauen und Ehrgeiz, keine gute Kombination aus der Sicht des alten weißen Mannes. Ja, aber erstmal genau, schlecht gelogen, manipulierend etc. Da ist die Frage, das ist eine weibliche Zuweisung, vollkommen richtig. Auf der anderen Seite natürlich auch die Zuweisung gegen die Kulturindustrie, die manipuliert, kalkuliert etc. Adorno habe ich eine Folie vorbereitet, ne? Da stehen diese Worte drin. Wen disst er alles? Was sind alles die Missverständnisse? Gehen Sie es mal durch, die Missverständnisse. Gehen wir mal das Muster durch. Also Beyoncé und Taylor Swift Frauen. Elton John. Naja, wir gucken sie uns doch mal an, die Missverständnisse. Zwei Frauen und zwei Männer. Aber richtig. Nein, der Text ist misogyn und queerfeindlich. Punkt. Gibt's doch gar keine Diskussion. Der ist klug, der Mann. Das dürfen wir nicht vergessen. Wie kommt er darauf, aus der Popgeschichte der Gegenwart erstmal diese drei zu wählen und dann rückgreifend Elton John einen schwulen Popsänger zu holen, der sich dann sogar noch so kleidet. Sie merken, das ist alles ganz schön leicht und ganz schön eindeutig, das zu problematisieren, was Distelmeier hier macht. Ich empfehle den Text, lesen Sie ihn ganz. Es ist wirklich, natürlich, es hat schon was regelrecht Hilfloses. Ne? Also, ja, er tritt wirklich vor niemandem mehr auf, so gut wie, spielt dann die alten Blumenfeld-Songs und durfte im Rolling Stone mal richtig vom Leder ziehen. Aber der Rolling Stone hat, habe ich gehört, glaube ich, nur noch eine Auflage von 12.000 Exemplaren. 12.000, das ist gar nichts. Das nur am Rande. Na, aber Sie haben gemerkt, dieses Manipulative, dieses Hergestellte etc., Künstliche, das sind alles natürlich die Abscheu vor den Fans und den KünstlerInnen, das sind alles Merkmale, die wir bei Theodor W. Adorno haben, der für meine Begriffe mit seinem Kulturindustrieparadigma wirklich ganz, ganz dringend wirklich in die Historie verbannt werden muss. Der hatte seine Zeit, aber, das ist wichtig, wirklich ein Untoter, der gerade in Feuilletons und auch noch auf Social-Media-Seiten, wo die etwas gepflegteren bildungsbürgerlichen Menschen sich vergnügen, da ist Adorno noch eine ganz große Nummer. Und immer wieder der Hinweis darauf, dass das alles hergestellt ist, verdummend ist und selber dumm ist etc. Also mit anderen Worten, sicherlich noch, wie gesagt, ein wichtiger Wortgeber, glaube ich, für die Diskussion. Aber im wissenschaftlichen Kontext zumindest, das Kulturindustrie-Paradigma wird, glaube ich, ernsthaft nicht mehr wirklich gemacht, sondern historisch gemacht, ne? Dass man gesagt hat, okay, in den 30er, 40er Jahren entstand das, muss man auch sagen, in einer Zeit, die natürlich anders aussah als die heutige, aber wie dem auch sei. Wir gehen jetzt zum dritten, der Rockist. Oder der noch dazu nur 2 statt 8 Mal im kleineren Londoner Stadion spielte. Wissen Sie, wer das ist? Ja, es ist Dave Grohl. Wissen Sie, wer Dave Grohl ist? Ja, die Foo Fighters sind noch nicht tot. Die können auch noch wirklich im Stadion spielen. Eine super Sache. Gut, also, wer ist Dave Grohl? Foo Fighters und, das muss man sagen, eine wichtige Figur des Alternative Rock. Erst als Schlagzeuger hinter Kurt Cobain, aber dann, das muss man sagen, jetzt Respekt habe ich sehr wohl, im selben Jahr, als Kurt Cobain starb, die Foo Fighters gegründet und eigentlich, ja, ordentliche Rockalben gemacht. Das ist ganz interessant, jetzt auf der Eras Tour traten die beiden, nämlich die Foo Fighters und Taylor Swift, parallel in London auf. Und Taylor Swift 3-mal im Wembley-Stadion und sie wird noch 5-mal spielen. Unter anderem werde ich sie da sehen. Also 8-mal. Und Foo Fighters immerhin das London Stadium, was immerhin, ich glaube, 68.000 Leute können da rein. Ins Wembley-Stadion 90.000. Da spielte er und das können Sie sich auch anschauen, wie er das so bringt und liest dann vor der Menge dann dieses Statement ab. I tell you, man, you don't want to suffer. Also zwischen der Ansage, zwischen den Songs. I tell you, man, you don't want to suffer the wrath of Taylor Swift. So we like to call our tour the Eras Tour. We've had more than a few errors and more than a few fucking errors as well. Just a couple. That's because we actually play live. What? Blah, blah, blah und so weiter. Mit anderen Worten, wieder der sehr lame Vorwurf. Sie wissen das. Bereits 2009, 2010 wurde Taylor Swift gesagt, sie würde mit Autotune singen und so weiter. Darauf schrieb sie den Song Mean und sagte, das stimmt alles nicht. Dave Grohl, der Rocker, stellt sich hin und sagt, wir spielen live. Und er weiß, parallel dazu spielt Taylor Swift im anderen größeren Stadion, 8-mal, nicht 2-mal und so weiter. Und er profiliert also, indem er sagt, die Eras Tour, also auch dieser Sprachwitz ist sehr lame, das wissen Sie, die Eras Tour wird immer wieder als Eras Tour bezeichnet und dann werden sehr lustig die ganzen Fehler von Taylor Swift rausgearbeitet. Gucken Sie das mal nach. Gut, er springt da auf und sagt, wir spielen live die nicht. Taylor Swift auch da wieder, eine Nacht später, also ist er wirklich ganz hübsch, ne? Also 22. Juni 2024 im London Stadium, 23. Juni im Wembley Stadion, da sagt sie dann ausdrücklich, ne? Every one of my band members, every single one of our crew, my band, who's gonna be playing live for you for 3.5 hours, bla bla bla, dezidiert dagegen gehalten. Ganz wichtig, sie stellt sich also vor, ihre Band, die natürlich auch live spielt. Es gibt Playback-Momente sozusagen bei der Show, aber das müssen wir hier jetzt nicht ausführen. Mir ist wichtig, welche Ideologie Dave Grohl vertritt. Und er ist halt ein Rockist. Und was Rock und Rockism ist, das schauen wir uns jetzt mal an. Was ist denn Rock? Und auch wenn ich jetzt Bruce Springsteen hier zeige. Bruce ist kein, oder der Boss, nennen wir ihn so, der Boss ist kein alter weißer Mann, denn ein alter weißer Mann ist natürlich eine Haltung. Und Bruce Springsteen ist nun wirklich cool und nun wirklich entspannt, was gerade Taylor Swift anbelangt. Ne? Sehr, sehr super talented und so weiter. Also mit anderen Worten, Bruce ist der letzte, dem würde nicht im Traum einfallen, irgendjemanden zu diffamieren und erst recht nicht Taylor Swift. Er schätzt sie außerordentlich und deswegen, wenn ich ihn jetzt hier als Vertreter des, sage ich mal, Rocks präsentiere, dann ist das nicht diffamierend. Rock ist ja nicht nur alles schlimm. Was verbinden Sie mit Rock? Und es geht mir gleich darum, sozusagen, Sie sehen schon die Asymmetrie, hier ist Rock, hier möchte ich ein paar Worte haben und hier kommt Pop hin. Und hier werden auch ein paar Worte stehen. Und die stehen sozusagen gegeneinander. Es sind zwei Ideologien. So, Rock, was verbinden Sie mit Rock? Alles, was sozusagen Rock ausmacht. Und wir kommen von vielleicht diesem Zitat, ne? Dave Grohl, ne? Just saying, you guys like raw, live, rock and roll music, right? You came to the right fucking place. Schauen Sie sich das an, ne? Wie er das bringt. Rauen, live Rock'n'Roll. So, von dieser Position kommen wir. So, was ist das Rockinstrument? Gitarre. So, was ist die Ideologie? Und jetzt gehen Sie mal weg von Sex, Drugs, Rock'n'Roll. Wofür steht von mir aus Springsteen? Playback ist natürlich ganz mies. Milli Vanilli, ne? Also, ja. Also, handgemacht, ganz wichtig. Wir haben die Gitarre, wir haben handgemacht. Synthesizer, vollkommen richtig, ist nicht kein Rockinstrument. Ende Gelände. Und kein Rockinstrument. Können wir uns schon merken, das steht hier, sehr weit oben. Synthesizer ist Pop. So, super. Was noch? Ja, ja, unbedingt, ehrlich. Handgemacht. Und es ist Arbeit. Natürlich. Schweiß. Das ist elementar, ja? Sie merken, das steht alles oder passt alles unter so ein Garagendach, ne? Die Gitarre, der Schweiß, das Handgemachte, das langsam größer werden, ne? Das passt alles irgendwie darunter. Rebellisch, ne? Vielleicht noch, ne, die Gitarre, männlich, authentisch, ernsthaft, handgemacht, das sind Macher, Schweiß und das Album ist natürlich sozusagen deren Form, das Rockalbum, Rebellion und dann, es kommt zu sich beim Live-Konzert. Das ist sozusagen der Moment, wo Rockmusik zu sich kommt. Und jetzt können wir natürlich dagegen halten, Pop. Wie ist das jetzt? Also Synthesizer steht ganz oben. Nur unbedingt oberflächlich, ja. Genau, nicht rebellisch. Was ist Rebellion? Was ist der Gegensatz? Was würde man da sagen? Ja, genau. Anpassung, Konformität. Genau. Und dann, wo findet Pop zu sich? Auf welcher Bühne sozusagen? Was würden Sie sagen? Kann ja nicht das Live-Konzert sein, denn die spielen ja alle nur Playback, ja? Also wahrscheinlich Musikvideo viele, ne? So irgendwo da, wo man ganz und gar kontrollieren kann, wo es visuell wird etc. Ne? Also ich glaube, das kann man schon relativ klar sagen. Ne? Synthesizer, weiblich, dann natürlich authentisch fake, unernst, silly, künstlich, gemachte, also die Macher versus die Gemachten, ne? Britney Spears sozusagen, die gemachte Schminke statt Schweiß, Singles, Anpassung, Musikvideo. Ne? Das ist sozusagen der rockistische Diskurs, den Sie bei Dave Grohl massiv hören, ja, wenn er sagt, ihr wollt rohe Live-Rock'n'Roll hier hören, ja, dann haben sie genau die Ideologie von links und natürlich sozusagen das Verächtlichmachen von dem hier. Mit anderen Worten, wir haben, das Damon Albarn Beispiel zeigt das sehr schön, wir haben die Vorurteile, dass wir sagen, weibliche junge Popstars sind gemachte. Gott sei Dank, das muss man sagen, bis auf Damon Albarn, haben es ja die meisten mitbekommen, ändert sich da sehr viel dran. Dass eine Olivia Rodrigo nicht mehr gefragt wird, du Olivia, du schreibst deine Songs selber? Das liegt natürlich an Taylor Swift. Ne? Unter anderem. Dass seit Taylor Swift wissen die allermeisten, ja, auch junge Frauen können Songs schreiben. Man möchte es kaum glauben. Ne? Hat sich also breit durchgesetzt, diese Position. Mir ist es wichtig, dass natürlich der rockistische Diskurs total ins Hintertreffen gerät. Schon seit Jahren, muss man sagen. Und dagegen steht sehr stark der poptimistische Diskurs. Also Poptimism, eine Haltung, die ja vielleicht schon in den 80ern so langsam beginnt, aber in den letzten, möchte ich sagen, so 8, 9, wahrscheinlich könnte man sagen, seit Beyoncés 5. Album und 1989. Das sind wahrscheinlich so die großen Alben 2013, 2014, die Pop richtig, sage ich mal, groß gemacht haben und zu einem Phänomen gemacht haben, bei dem auch die New York Times oder Washington Post oder auch natürlich die Süddeutsche oder FAZ nicht mehr dran vorbeischauen können. Also mit anderen Worten, wir leben in Zeiten, in denen Rockmusik, man muss es wohl sagen, tot ist. Die Relevanz ist auf ein Minimum reduziert, aber indem ein Album wie Cowboy Carter in der New York Times 8 Artikel generiert und Tortured Poets Department wahrscheinlich 28. Also mit anderen Worten, wir leben jetzt in wirklich Zeiten, wo der Rockismus wahrscheinlich eher von alten weißen Männern gepflegt wird. Und natürlich ist Bruce Springsteen noch erfolgreich und so weiter, aber er ist natürlich jetzt kein Phänomen mehr, das die populäre Musik irgendwie relevant bestimmen würde. Und nennen Sie mir irgendeine Rockband, eine dezidierte Rockband, die diesbezüglich noch irgendwie diskursrelevant wäre. Ich glaube, die letzte Rockband, die diskursrelevant war, das waren die Strokes mit ihrem ersten Album. Und dann war relativ schnell dann auch vorbei. Ne? Dann irgendwie in England noch die Libertines und das war's. Und seitdem spielt Rockmusik eigentlich keine Rolle mehr. So hart muss man sehen, der Wahrheit muss man ins Auge sehen. Genau, wir gehen jetzt weiter. Der interessanteste Fall zu dem Sidewriter und gleich drunter gesetzt oder der kulturindustriell fabrizierten Bubblegum-Pop mal locker in Indie-Perlen verwandeln zu können, glaubt. Wir schauen uns diese Figur an. Wir sprechen von Ryan Adams. Kennt irgendjemand Ryan Adams? Nicht Bryan Adams, Ryan Adams, kennen Sie, ja? Ja, nur eine Person. Mehr, ne? So ein ganz paar mehr. Ryan Adams. Er hatte seine Zeit. Wir gehen vielleicht mal so ein bisschen das Thema insofern an, dass wir uns anschauen, eine Textzeile von 2012, eine sehr bekannte, eine sehr clevere von Taylor Swift aus dem Song We Are Never Ever Getting Back Together. Und dort wird sehr schön die Zeile gebracht, also ein Beziehungssong oder ein Breakup-Song, vielleicht so der poppige kleine Bruder von All Too Well. Ich liebe den Song sehr, All Too Well auch, aber We Are Never Ever Getting Back Together, wohl in meiner Top 5 der Taylor Swift-Songs. Und da sagt sie, okay, der Partner, dass es sich um Jack Gyllenhaal handelt, soll uns nicht interessieren, aber der Partner ist ein musikalischer Snob, der sehr stolz darauf ist, die arkane Indie-Musik zu hören. Und da kommt halt sozusagen die immer wieder zitierte Zeile, find your peace of mind with some indie record that's much cooler than mine. Sie haben es im Ohr. Auf dem Album Red, das ist das vierte Album, mein zweitliebstes Album von Taylor Swift. Ich glaube, ein Album, das wirklich ein absolutes Meisterwerk ist, was die nicht eben bescheidene, und das ist gut so, Taylor Swift auch selber erkannte, indem sie schon im Cover deutlich machte, mit wem sie sich sozusagen verglich, ne? Die Blue, das Meisterwerk von Joni Mitchell, das ist ganz hübsch gemacht, also hier, dass Taylor Swift darauf Bezug nimmt. Ich will aber das sozusagen vorausschicken, um etwas anderes zu diskutieren. Indie-Musik. Sie wissen, die wichtigste, ja wahrscheinlich das wichtigste Indie-Musik-Organ, welches ist das? Was würden Sie sagen? Es ist nicht der Rolling Stone, es ist nicht Visions, es ist nicht Plattentest.de, sondern natürlich international. Wo gucken Sie nach, wenn Sie den heißen Scheiß hören wollen? Sie gucken Pitchfork an. Das ist die Seite, die Ihnen sagt, was cool ist. Und das schon seit langer, langer Zeit. Und jetzt können wir überlegen, es ist natürlich auch wichtig, welche Alben werden besprochen und welche werden nicht besprochen auf Pitchfork. Ich kann Ihnen sagen, Debut von Taylor Swift 2006 wurde nicht besprochen. Fearless 2008 wurde nicht besprochen. Speak Now 2010 wurde nicht besprochen. Red 2012 wurde nicht besprochen. Aber 1989 wurde besprochen. Hier haben wir das Cover. Was ist faul? Richtig, das ist 1989 von Ryan Adams, der damals noch als Indie-Ikone galt. Und das schauen wir uns jetzt an. Und jetzt ist es wirklich tragisch, dass wir keine Lautstärke haben, aber wir werden das hinkriegen. Also, er war damals noch angesagt, Ryan Adams. Und Pitchfork besprach nicht 1989 von Taylor Swift, aber natürlich von Ryan Adams. Mit anderen Worten, damit es Taylor Swift, die spätestens mit 1989 die Pop-Bible herausgebracht hatte, und nun wirklich relevant war, hielt es Pitchfork immer noch nicht für nötig, das Album zu besprechen unter der Würde von Pitchfork, sondern Ryan Adams musste es aufnehmen. Da sehen Sie schon mal so einen leichten Bias. Ne? Ich nenne die Seite Pitchfork die von jungen Männern für Männer Musikseite. Also es ist nicht mehr ganz so schlimm. Aber mittlerweile hat sich der poptimistische Diskurs auch dort so ein bisschen niedergeschlagen. Aber wir schauen uns mal an. Ryan Adams, wir müssen uns das jetzt so vorstellen. Ryan Adams hört diese Songs, ist gerade in einer Beziehungskrise. Sie wissen, dass Ryan Adams ganz übel 2019 New York Times Artikel und so sexueller Missbrauch und psychologischer Missbrauch an Frauen, Phoebe Bridgers und so weiter, alle haben sich zu Wort gemeldet. Also der Typ ist weitgehend gecancelt. Er feiert, nein, Comeback kann man nicht sagen, er bringt mittlerweile wieder so Alben raus, aber ich glaube, man ist jetzt vorsichtiger, aber das tut jetzt wirklich nicht zur Sache, so relevant es eigentlich ist. Aber wir stellen uns Ryan Adams vor, der zu der Zeit auch schon etwas abgehalftert war, also 2015, als er das 1989 komplett coverte, also Song für Song coverte. Das ist interessant, das macht er häufiger, aber das war sein erstes Song-to-Song-Cover-Album. Also mit anderen Worten, Welcome to New York, geht es los, das Blank Space Style etc. Er covert alles durch. Und wir müssen ihn uns vorstellen, traurig, Beziehung, er mit seiner Gitarre und dann folgendes Zitat in einem Interview: I kept going back to 1989. I found myself side-writing it a little. I think about the lyrics, bla bla bla. Also der Side-Writer. Wir stellen ihn uns so vor, er spielt die Akkorde und denkt dann, schon gut, aber dieser Akkord wäre noch geiler. Ja, dann spielt er Style. Nicht schlecht. Aber ich mache mal so ein bisschen Sidewriting. Ja, schon noch geiler. Also wir haben es wohlgemerkt mit einem Album zu tun. Ich hoffe, einige Swifties sind dabei. Dieses Album ist nun wirklich die Sixtinische Kapelle des Pop. 1989. Es ist zumindest ein großes Album. Und dann stellen wir uns ja Ryan Adams vor, der alles rausbringt, sehr schnell seine Platten produziert, alles für veröffentlichenswert hält und so weiter, wie der sich hinsetzt und mal Sidewriting mit diesen Songs macht. Es waren nicht die Sgt. Peppers, wo er mal locker Sidewriting betrieben hat. Nein, es war ja nur ein dummes Bubblegum-Pop-Album, das er aber erkannt hat als doch ganz gut. So, und jetzt müssen wir hoffen, jetzt sind Sie bitte leise. Denn wir hören uns jetzt mal so ein bisschen an. Also wir machen es ganz kurz, also Sie haben Style von Taylor Swift im Ohr, aber ich spiele es nochmal an. Wenn noch Zweifler unter Ihnen sind, hören Sie es sich zu Hause laut an und haben Sie bitte Spaß. Aber wir hören uns das jetzt an. Nochmal, dass Sie im Ohr sind und dann natürlich zum Vergleich Ryan Adams. Und denselben Spaß machen wir uns mit Out of the Woods. Also, jetzt wirklich leise sein. Ah, das ist jetzt so. Can any burning thing for paradise? Sie haben es im Ohr. Es ist wirklich schade, dass es so leise ist. Also wirklich. Nein, das nicht aus meiner Taylor-Begeisterung heraus. Dieses Album ist wirklich soundtechnisch so wunderbar von Max Martin und Shellback, natürlich unter der Leitung von Taylor Swift geraten. Es ist wirklich ein Meisterwerk des Sounds. Egal, Style haben sie im Ohr. Wir schauen uns jetzt mal 1989 von Ryan Adams an. Style, wie gesagt, Ryan Adams Style. Haben Sie auch da Spaß? Sidewriting. Also ich muss Ihnen an dieser Stelle nicht sagen, was das für konfektionierte, um es adornitisch zu sagen, Indie-Musik ist. Ne? Das ist so das Naheliegendste, was man mit einem Song machen kann. Aber wir schauen uns jetzt noch mal deutlicher, es ist wirklich jammerschade, dass wir das Ganze nicht laut hören. Sie hätten das sehr schön hören können, was er damit macht. Und jetzt hören wir uns aber Out of the Woods noch mal kurz an von Taylor Swift. Und jetzt, ihr Taylor wissen, was ist das Bemerkenswerteste an Out of the Woods? Da gibt es nur eine Antwort. Die Bridge! Verdammt noch mal! Ja! 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 Super! Verdammt! Super Doktorandin hast du. Also wirklich, Spitzendoktorandin. Also wirklich. Also, die Bridge von Out of the Woods ist ein Mythos. Sie wissen das. Taylor Swift ist die Queen of Bridges. Oder C-Teil oder wie sie das immer nennen wollen. Und auch auf dem neuen Album wieder. Die Bridges, hören Sie sich das an. Aber Out of the Woods wird wahrscheinlich immer wieder zu Recht gesagt als eine der größten, nach Cruel Summer vielleicht, die zweitbeste Bridge von Taylor Swift. Die hören wir uns an, die ist sehr wichtig, dass Sie sie im Ohr haben. Denn danach hören wir uns den Sidewriter Ryan Adams an, mit seiner Version von Out of the Woods. Wir spielen beide Songs mal bis zur Bridge. Halten Sie durch, ja? Macht ja Spaß, zumindest beim ersten Mal. Also, Out of the Woods, Taylor Swift, und achten Sie auf die Bridge. Und den Song auch so. Von Jack Antonoff produziert, natürlich wunderbar.
Thank you.
Jetzt die Bridge. So, das soll genügen. Und jetzt schauen wir uns Ryan Adams an. Ryan Adams, also nochmal, Sie stellen sich jetzt wieder vor, er ist im Studio und sagt, jetzt ist Out of the Woods dran. Und dann spielt er wieder mit seiner Gitarre und denkt, schon geil. Aber wie gesagt, ich mach's geiler. Und ich mache es anders, aber ich kann es halt. Jetzt schauen wir uns mal. Und ich frage Sie sofort, wie Sie die Bridge finden. Also, wir müssen ziemlich jetzt Kondition haben. Wir nähern uns der Bridge. Machen dem Elend ein Ende. Was haben Sie gehört? Die Bridge. Es ist eine weitere Strophe. Das ist doch wohl dickfällig ohne Ende, oder? Der Sidewriter schreibt hier noch nicht mal sozusagen irgendwas anderes. Er setzt noch mal die Akkorde der Strophe und singt die Bridge. Ich sage, dieses Heiligtum der Musik, der Popmusik, und setzt das wieder in eine Strophe. Ein Faulpelz vom Dienst noch. Es ist wirklich das Allerletzte. Nein, es ist wirklich, man muss es sich wieder vorstellen. Wie entsteht so ein Song? Man muss doch sehr von sich überzeugt sein. Und auch wahrscheinlich von den Fans überzeugt sein, die nehmen mir das ab. Dass man das einfach so machen kann. Verstehen Sie? Es ist regelrecht respektlos an dieser Stelle. Dem Original gegenüber. Aber mir geht es jetzt darum, wieder zu schauen, dieses Album bei Pitchfork besprochen. Pitchfork durchaus relativ kritisch, aber die Diskussion um das Album von Ryan Adams lief in eine völlig erwartbare, aber aus heutiger Sicht dann doch irritierenden, also in eine Richtung. Und zwar habe ich Ihnen ein paar Stimmen mitgebracht. Es war eigentlich die ganze Zeit erkennbar in den Besprechungen, dass Ryan Adams durch seine Coverversion dieser Songs eigentlich etwas herauspräpariert habe, was Tiefe hat, was Größe hat, was Qualität hat, etc. Also mit anderen Worten, dieser grandiose Musiker Ryan Adams hat sozusagen mit ihnen gearbeitet und unter der Schale dieser poppigen Gewandung etwas hervorgeholt, was Qualität hat. Am schönsten haben sie, das ist der Diskurs über die Platte, im Stern, das ist das Schönste, das müssen wir uns anhören. Natürlich drehten viele Musikfans in den sozialen Netzwerken durch, als die Nachricht durchsickerte, Ryan Adams covert jetzt Taylor Swift. Also so bekannt war Ryan Adams jetzt nun doch nicht. Aber wie dem auch sei. Doch was auf den ersten Blick so wirkt, wie Heino covert Rammstein, wie ein Liebesduett zwischen Barack Obama und Kim Jong-un, ist tatsächlich etwas geworden, was Taylor Swift in den Status einer Popkünstlerin erhebt. Jetzt geht's weiter. Eine Substanz in ihrem Songwriting, die zuvor irgendwie immer unterschätzt wurde, weil sie für kleine Mädchen singt. Adams gelingt es, den Swift-Songs die Ernsthaftigkeit zu geben, die sie zuvor nicht hatten. Er kann musikalisch ausformulieren, woran Taylor Swift wohl nur in Ansätzen dachte. Mal hört sich das an wie The Smiths, melancholisch und weltverachtend, düster und wütend, dann wieder so enthusiastisch, siegesgewiss wie Bruce Springsteen mit Pickup Truck unterwegs in New Jersey. Ryan Adams veredelt Taylor Swift. Wenn Kanye West heute noch einmal Taylor Swift bei einer Preisverleihung von der Bühne schubsen würde, so wie damals bei den MTV Video Music Awards 2009, ich wäre ernsthaft empört, nicht mehr zustimmend begeistert. Taylor Swift finde ich jetzt auch ziemlich gut, vor allem, wenn Ryan Adams ihre Songs singt. Stark, oder? Stark. Ne, man ist irritiert. Aber das las man über dieses Album. Sie merken, wer da schreibt, aus welcher Haltung geschrieben wird und dass in den Feuilletons sich dieser rockistische Diskurs und natürlich auch dieser misogyne Diskurs ganz wunderbar gehalten hat. Gott sei Dank, ich sage es ganz ehrlich, die Zeiten sind wirklich, glaube ich, vorbei. Aber ich nenne es Taylor Swift und das vergiftete Lob. Da kommen wir jetzt noch zur letzten Wolte des Vortrags. Also das hier, ne, das ist ein typisch vergiftetes Lob natürlich, finde ich jetzt auch ziemlich gut, vor allem wenn Ryan Adams ihre Songs singt, klar. Aber jetzt kommen wir unter anderem zu deiner Doktorandin, denn ich habe erfahren von ihr, dass Evermore eins ihrer Lieblingsalben und Reputation, ja, okay, okay, ich habe sie jetzt geoutet, Evermore haben sie auch in ihre. So, diese zwei Alben sind sehr, sehr relevant für die Wahrnehmung von Taylor Swift. Und ich sage gleich, beide Alben sind sehr, sehr gut. Und das wurde von den seriösen Feuilletons auch gesehen ich würde sagen, so FAZ, SZ und so, eigentlich waren sich einig, als Folklore erschien, dass dieses Album ein Instant Classic sei. Es kam raus und es war für alle seriösen Feuilletons klar, dieses Album ist ein Meisterwerk. Und Evermore kam dann ja nur kurze Zeit danach. Das sind die beiden großen Pandemie-Alben von ihr. Auch dieses Album wurde sehr, sehr geschätzt. Natürlich Folklore, Album of the Year Grammy bekommen und so weiter. Aber dieses Album hat dafür gesorgt, dass das seriöse Feuilleton Taylor Swift ernst nahm und dass jetzt auch tatsächlich Männer sagen können, in Anführungsstrichen, ironisch so ein bisschen übertrieben, sie hören Taylor Swift. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, das Album davor, Lover, war natürlich viel besser. Aber das hatte ein pinkes Cover und es war Popmusik. Damit tat sich die Kritik schwer. Man nahm es nicht so ernst. Da war so ein Song wie Me drauf oder sowas Durchschnittliches wie Cruel Summer. Dieses Album wurde, ja, Pop-Album, nicht ernst genommen. Plötzlich Folklore kam raus und Evermore und plötzlich war sie sozusagen für alle seriösen Medien eine Meisterin ihres Fachs. Was war passiert? Warum Folklore? Und das meine ich mit vergiftetem Lob. Also, sie wechselte schlicht und einfach das Genre. Das ist Indie-Folk, Indie-Musik etc. Mit anderen Worten, vom Pop, weiblich kodiert, in ein anderes Genre, das zumindest, ich würde sagen, stärker männlich kodiert ist, nach wie vor, als sozusagen weiblich. Und sie tat sich mit Aaron Dessner von The National zusammen, so eine große Indie-Band, natürlich spielen die auch vor 10.000 Leuten, aber immer noch so irgendwie unter dem Dach Indie zu halten und natürlich der kultisch verehrte, ja, Bonnie Wehrmann, Justin Vernon im Duett. Mit anderen Worten, sie arbeitet mit den beiden zusammen, sie wählt ein Genre, was nicht mehr Pop, nicht mehr weiblich, nicht mehr pink ist, wie Lover, und plötzlich wird sie hochgejazzt ohne Ende. Hochgejazzt ist das falsche Wort, sie ist ja groß, aber es war sehr irritierend, dass plötzlich alle einig waren. Es ist etwas passiert, was wir, und damit kommen wir dann auch langsam zum Ende, was, glaube ich, 1995 das erste Mal passierte. Kennen Sie noch den Song, Where the Wild Roses Grow? Das ist ganz interessant. Kylie Minogue tut sich, Australierin, mit einem anderen Australier zusammen, nämlich Nick Cave. Und der war natürlich in den 90er Jahren, er ist es, glaube ich, immer noch, wahrscheinlich so die Verkörperung von Indie-Musik. Und Kylie Minogue war natürlich die Sängerin I Should Be So Lucky, 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 ne? Also sozusagen aus dem Pop-Bereich kommt. Und die taten sich zusammen zu dieser Murder Ballad, so hieß das Album auch, ein Duett. Und beide profitierten natürlich. Nick Cave, ja, wurde natürlich bekannt, auch in Kreisen, in denen Kylie Minogue bekannt war im Pop-Bereich, aber insbesondere Kylie Minogue. Man kann sich das fast so vorstellen, so beschreibe ich es. Sie ist wie die Prinzessin im Sarg ihrer Pop-Uncoolness. Und dann kommt der Indie-Prinz vorbei, Nick Cave, steigt von seinem Pferd und küsst sie und plötzlich ist Kylie Minogue auch cool. Mit anderen Worten, sie wird aufgewertet. Kylie Minogue hat das durchaus geholfen. Ich glaube, etwas Ähnliches ist bei Taylor Swift hier passiert, bei diesen Alben. Dass natürlich die Alben groß sind, toll sind, etc., aber dass sie derartig gefeiert wurden, ist darauf zurückzuführen, was sie dort für Musik macht und mit wem sie Musik macht. Und das, würde ich sagen, ist ein sehr typisches vergiftetes Lob. Ich komme noch zu zwei weiteren vergifteten Loben. Ich glaube, so diese Tendenz hört man immer wieder. Taylor Swift ist ja eine großartige Lyrikerin, die tolle Texte schreibt. Die sollte eigentlich Bücher schreiben. Das ist ein Lob, oder? Aber es ist total vergiftet. Denn erstmal ist es natürlich eitel, indem man sagt, die sollte Bücher schreiben, großartige Texte, Klammer auf, ich kann Texte bewerten, weil ich die Kompetenz habe, literarisch etc. Also ich sage, die ist toll, sollte ein Buch schreiben, erstmal Selbstlob. dann gleichzeitig diese Entkopplung von der Musik wieder. Man holt sie aus dem Bereich der Musik raus. Es wäre doch viel schöner, wenn Cruel Summer ein Gedicht wäre. Da hätte man nicht diesen nervigen Popsong auf diesem komischen pinken Album. Das braucht man nicht. Und ähnlich sieht es aus, wenn jetzt die Leute sagen, sie solle Präsidentin werden. Ja? Auch das. Man will sie immer wieder rausreden, rausschreiben aus dem Pop. Man will nicht akzeptieren, sie toll finden, so wie ich, wenn sie das macht, was sie am allerbesten kann. Nämlich Musik und Text zusammenzuführen. Das ist Taylor Swift, das ist ihre Kompetenz. Ich hoffe sehr, dass sie dabei bleibt und nicht auf die Idee kommt, jetzt Lyrikbände zu schreiben. Ich hoffe es inständig. Vielen Dank.
Das war der Kulturwissenschaftler Jörn Glasenapp über Kritik an Taylor Swifts Musik. Er hat seinen Vortrag am 2. Juli 2024 gehalten an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.